Schneepunzel von den Gebrüdern Grimm. Du bist so wunderschön, dieses Kleid steht dir sagenhaft gut. Ich kann es nicht mehr hören, seit ich denken kann, lässt sich meine Stiefmutter von ihrem Zauberspiegel umgarnen. Er schmeichelt ihr von morgens bis abends und wenn sie traurig ist, ruft er betroffen: Es tut mir so leid, Liebes, fühl dich ganz kräftig gedrückt. Dabei kann er auch richtig fies zu ihr sein, zum Beispiel, wenn er ihr eine bildhübsche Prinzessin zeigt und flüstert: Sie wohnt hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen und hat ein fantastisch eingerichtetes Haus. Wirkt sie nicht unheimlich glücklich? Das liegt bestimmt an den vielen Freunden, die sie hat. Aber egal, was der Zauberspiegel erzählt, meine Stiefmutter braucht seinen Zuspruch dringend, um mit ihrem freudlosen Leben fertig zu werden. Die Hexe, mit der mein Vater, der ehemalige König, vor 12 Jahren durchgebrannt ist, belegte unser winziges Königreich zum Abschied mit einem hartnäckigen Schlechtwetterzauber. Seitdem laufen die Geschäfte miserabel. Nur unsere Untertanen laufen gut, und zwar auf und davon. Die wenigen alten Untertanen, die uns geblieben sind, können längst nicht mehr auf den Feldern arbeiten oder ihre Hütten in Ordnung halten. Meine Stiefmutter kümmert sich um sie und ich helfe ihr dabei, so gut ich kann. Ich weiß nicht, wann meine Stiefmutter aufgehört hat zu glauben, dass das Wetter jemals wieder besser werden könnte. Oder zu hoffen, dass sie nochmal einem König begegnet, der sie nicht mit der erstbesten Simsalabim-Tussi betrügt. Sie nimmt ihr Schicksal klaglos hin, ganz anders als ich. Ich will nicht so enden, ich will etwas ändern. Darum schnüre ich an meinem 16. Geburtstag mein Bündel und kündige an, fortzugehen, in der festen Absicht, den Fluch, der auf unserem Land liegt, aufzuheben. Hältst du das für eine gute Idee? Fragt meine Stiefmutter. Der Zauberwald, der unser Reich umgibt, soll sehr gefährlich sein. Es gab allein 100 Vermisste in den letzten 3 Monaten, mischt sich ihr Zauberspiegel ungebeten ein. So viele? Fragt meine Stiefmutter entsetzt. Hauptsächlich Katzenbabys, antwortet er. Hast du nicht die Zauberspiegel-Suchanzeigen gesehen? Gab es auch vermisste Menschen, frage ich. Ja, sagt er, aber die könnten auch freiwillig verschwunden sein, weil sie das Land hinter den sieben Bergen suchen. So oder so, sage ich, ich breche noch heute auf. Ich gebe zu, es ist nicht die reine Selbstlosigkeit, die mich antreibt. Ich will unbedingt etwas Neues sehen und erleben. Vor allem, was Liebesgeschichten angeht, bin ich in meinem Schlechtwetter zu Hause vollkommen aufgeschmissen. Der letzte Junge meines Alters verließ unser Reich, bevor ich 12 Jahre alt wurde. Zu Beginn meiner Wanderung bin ich geradezu euphorisch. Doch mit jedem weiteren Tag, den ich durch dieses dichte Gestrüpp des Zauberwalds stapfe, schwindet meine Zuversicht. Ich begegne keiner Menschenseele und die scheuen Eichhörnchen, Rehe und Kaninchen fliehen hektisch vor mir. Warum kann mir nicht wenigstens eines der 100 vermissten Kätzchen über den Weg laufen? Ich hätte nie gedacht, dass man sich so allein fühlen kann. Nach 2 Wochen ernähre ich mich nur noch von Wurzeln, Beeren und Pilzen und wünsche mir in meiner Not sogar den bösen Wolf herbei. Soll er mich ruhig bequatschen, den falschen Weg einzuschlagen, dann hätte ich wenigstens jemanden, mit dem ich reden kann. Aber der böse Wolf lässt mich im Stich. Dafür beginnt es zu regnen und es regnet 3 Tage lang. Als der Regen endlich aufhört, passiert ein Wunder. Die Sonnenstrahlen weisen mir den Weg zu einem Zaun, hinter dem ein prächtiger Garten gedeiht. Inmitten des Gartens ragt ein Turm in den Himmel, dem ich kaum Beachtung schenke. Meine Aufmerksamkeit gehört allein den saftigen Erdbeeren, Gurken, Melonen und Rapunzeln, die hinter dem Zaun wachsen. Plötzlich taucht eine Alte am Zaun auf und hält mir mehrere Rapunzeln unter die Nase. »Hier, mein Kind«, sagt sie, »willst du davon essen?« »Sehr gerne, aber ich habe kein Geld, mit dem ich sie bezahlen könnte.« »Wie wäre es, wenn du mir dafür ein wenig zur Hand gehst?« erwidert die Alte. »Dort oben in meinem Turm muss ein bisschen aufgeräumt werden.« Ich esse von den Rapunzeln an Ort und Stelle. Sie schmecken besser als alles, was ich jemals gegessen habe. Kaum bin ich einigermaßen satt, zieht mich die Alte zu einem Seil, das aus dem einzigen Fenster des hohen Turms hängt. Es sieht aus wie ein verfilzter Zopf. Klettere hinauf und mach sauber, befiehlt sie mir. So, wie du es versprochen hast. Es dauert eine kleine Ewigkeit, bis ich an dem langen Zopfseil die schwindelerregende Höhe erreiche, in der sich das Fenster befindet. Als ich es geschafft habe, setze ich mich auf den Sims und stecke den Kopf in das Innere des Turms. Der Anblick schockiert mich. Teller mit Essensresten stapeln sich überall. Löchrige Socken und verschwitzte Kleidung bedecken Bänke und Betten. Und auf dem Esstisch steht, sozusagen als Krönung, ein Nachttopf, den niemand ausgeleert hat. Willkommen in der Hölle, sagt ein schwarzer Fuchs, der ausgestreckt neben dem Nachttopf liegt. Ich will ihn fragen, was das heißen soll. Da löst sich das Zopfseil, das ich immer noch in der Hand halte, in Luft auf. Es ist nicht mehr da. Wie soll ich jetzt wieder nach unten klettern? Die Alte ist eine Hexe, erklärt mir der Fuchs. Sie wird von dir verlangen, dass du so lange bleibst, bis dein Zopf vom Fenster des Turms bis in den Garten reicht. Unmöglich, rufe ich. Da müsste mein Haar ja mindestens 100 Jahre wachsen. Gut geschätzt, solange es hat es bei der letzten Gefangenen auch gedauert. Du meinst, stammle ich, der Zopf, an dem ich heraufgeklettert bin, stammte von ihr. Die Hexe hat sich aus dem Zopf ein verzaubertes Seil gemacht, das sie jederzeit verschwinden und wieder erscheinen lassen kann. Aber das Haar wird im Laufe der Jahrzehnte spröde. Darum hat dich die Hexe in den Turm gelockt, damit sie sich eines Tages aus deinem Haar ein neues Zauberseil machen kann. Und was ist aus der letzten Gefangenen geworden? Die Hexe hat ihr den Zopf abgeschnitten und danach durfte sie an dem neuen Seil in den Garten klettern und fortgehen. Ich fürchte, weit ist sie nicht gekommen in ihrem fortgeschrittenen Alter. Ich bin schockiert. Eher würde ich mich aus dem Turm stürzen, als so lange hier eingesperrt zu bleiben. Ja, sagt der Fuchs unbeeindruckt. Solche Fälle gab es auch schon, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wünschte, der Fuchs wäre ein dreister Lügner, doch als die Hexe am Abend mit ihren 7 Söhnen nach Hause kommt, lässt sie mich tatsächlich nicht gehen. Ich muss bleiben, bis meine Haarspitzen den Garten erreichen. Und mehr sagt sie nicht, egal wie viele Fragen ich ihr stelle. Die Söhne sind genauso wortkarg wie ihre Mutter und dazu feist und buckelig. Sie nehmen mich kaum zur Kenntnis, es sei denn, sie halten mir ihre Krüge unter die Nase, weil sie neues Bier wollen. Anfangs weigere ich mich, der Hexe und ihren Söhnen zu gehorchen. Und sie lassen mich gewähren. Doch die Langeweile erweist sich als quälender, als es die Arbeit ist. Außerdem kann ich die Unordnung, in der ich hausen muss, nicht ertragen. Und so erledige ich Tag für Tag, was getan werden muss. Immerhin habe ich meine Ruhe, sobald die Hexe und ihre Söhne morgens über das verzauberte Zopfseil in den Garten geklettert sind. Sie kehren erst nach Sonnenuntergang zurück, beladen mit Eimern voller Wasser, Gemüse und anderen Vorräten, die sie auf dem Markt ertauscht haben. Sobald sie durch das Fenster in den Turm gesprungen sind, stürzen sie sich auf ihren Eintopf, trinken Bier und starren in den Zauberspiegel. Ja, auch die Hexe besitzt einen, genauso wie meine Stiefmutter. Allerdings spricht sie nie mit ihm, sondern lässt sich von ihm Dinge zeigen, an denen ihre Söhne Spaß haben. Also wilde Schlachten, ausschweifende Orgien oder Matschkürbisturniere. Manchmal bringt ihnen der Zauberspiegel auch Trinklieder bei, die sie gröhlend zum Besten geben, bis sie darüber einschlafen. Wenn die Hexe und ihre Söhne am Morgen in den Garten hinabgeklettert sind, kippe ich den Inhalt der Nachttöpfe aus dem Fenster, weiche die Schmutzwäsche im Zuge ein, schrubbe den Boden und bereite aus Karotten, Kohl und Liebstöckel den Eintopf für den Abend zu. Währenddessen leistet mir der schwarze Fuchs Gesellschaft, der ebenso in diesem Turm eingesperrt ist wie ich. Sind wir mit der Arbeit fertig? Schauen wir in den Zauberspiegel der Hexe. Er reagiert auf deine Wünsche, hat mir der Fuchs erklärt. Du sagst ihm, was dir gefällt, und dann zeigt er dir mehr davon. Der Zauberspiegel ist, neben dem Fuchs, mein einziges Glück. Er zeigt mir, was in der großen, weiten Welt vor sich geht. All das, wovon ich in meinem winzigen Königreich nie etwas gehört oder gesehen habe, lerne ich über diesen Zauberspiegel kennen. Die Kaiserstadt von Tolovis, die Göttergärten von Taituplan, die Steppen von Gorginsters und die Eiswüsten von Fortinbrak. Das Problem ist nur, je länger ich in diesen Spiegel schaue, desto quälender wird meine Sehnsucht. Ich will das Leben nicht nur betrachten, ich möchte es riechen, schmecken, fühlen und mittendrin sein. Ich will mitspielen, aber das bleibt mir verwehrt, denn ich kann den Turm nicht verlassen. Die Wände sind zu steil, um nach unten zu klettern. Sogar wenn ich die Wäsche aller Söhne zu einem Seil zusammenbände, könnte ich nicht mal ein Drittel der Höhe überwinden. Die Hexe herrscht auch im Garten, erklärt mir der Fuchs jedes Mal, wenn ich von Flucht spreche. Selbst wenn es dir gelänge, dort unten anzukommen, würde sie dich ganz schnell wieder einfangen. Es gibt kein Entkommen. Es sei denn, ein Prinz findet rein zufällig hierher und riskiert begeistert sein Leben, um dich zu retten. Also vergiss es, du wirst die 100 Jahre absitzen müssen. Ein ganzes Jahr vergeht auf diese Weise und mittlerweile schläft der schwarze Fuchs jede Nacht auf meinem Bauch. Er hat damit angefangen, als es im Winter eisig kalt war und weder im Frühling noch im Sommer wollte er damit aufhören. Wo der Fuchs eigentlich herkommt, verrät er mir nicht. Genauso wenig mag er über die Hexe und ihre Söhne sprechen. Manchmal frage ich mich, ob er sich überhaupt noch daran erinnern kann, wer er war und wo er hingehörte, bevor ihn die Hexe eingesperrt hat. Die Tage verstreichen ergebnislos, bis eines Morgens etwas Unglaubliches passiert. Der Prinz, von dem der Fuchs einmal behauptet hat, dass er niemals kommen werde, springt plötzlich aus einem der Apfelbäume in den Garten, unbemerkt von der Hexe und ihren Söhnen. Mit einem Apfel in der Hand schlendert er zum Turm und blickt zu mir empor. Bist du eine Prinzessin in Not, die sich nach der Liebe eines Prinzen verzehrt? Teilweise ja, teilweise nein, möchte ich sagen. Doch eine solche Antwort erscheint mir zu umständlich in Anbetracht der Situation. Also nicke ich nur. Du bist unglaublich schön, ruft er, obwohl er das von unten bestimmt nicht beurteilen kann. Willst du mit mir auf mein Schloss kommen? Kannst du mich denn befreien? Frage ich zurück. Sicher, antwortet er. Aber dafür musst du mir deine Hand versprechen. Meine Hand? Ist er verrückt? Ich kenne diesen Prinzen doch überhaupt nicht. Schick ihn in die Wüste, meint der Fuchs. Ja, das sollte ich. Aber er ist vielleicht der einzige Prinz, der jemals hier aufkreuzen wird, um mich zu befreien. Auf alle Fälle wird er der letzte Prinz sein, den du jemals küssen wirst, wenn du ihm jetzt deine Hand versprichst. Das ist ein einleuchtendes Argument. Doch ich kann die Chance auf meine Befreiung nicht einfach so verstreichen lassen. Deswegen sage ich stelle dir eine Bedingung. Du holst mich hier raus, besiegst die Hexe, damit sie nie wieder Unheil anrichten kann und erlöst mein Königreich vom Schlechtwetterfluch. Ist das geschehen, will ich deine Frau werden. Das sind drei Bedingungen, ruft der Prinz. Auch das ist ein einleuchtendes Argument. Ja, erwidere ich. Man könnte aber auch sagen, dass es eine Bedingung mit drei Unterpunkten ist. Weißt du was? Fragt der Prinz. Du willst es überhaupt nicht. Was? Deine Freiheit, mich heiraten, all das? Was er da redet, ist ein Widerspruch in sich. Denn wenn ich ihn heirate, bin ich ja nicht mehr frei. Außerdem, fährt er fort, habe ich das blöde Gefühl, dass du ein Mädchen bist, das ständig diskutieren will. Auf dieses moderne Zeug habe ich keine Lust. Ich bin ausgezogen, eine Prinzessin zu retten und zu heiraten. Und ich erwarte, dass eine solche Prinzessin, wenn ich um ihre Hand anhalte, strahlt und sagt, ja, mein Prinz, mit Freuden. Und nicht, ich stelle dir jetzt eine Bedingung mit drei Unterpunkten. Ja, sage ich betroffen, irgendwie hast du schon recht. irgendwie oder habe ich recht? Ich sehe meine Rettung schwinden, daher nicke ich eifrig. Ja, du hast vollkommen recht. Siehst du, sagt er, warum nicht gleich? Ich kann ihn nicht leiden. Wirst du mich jetzt hier rausholen, frage ich. Er schüttelt den Kopf. Wir passen nicht zusammen, meint er. Ich werde mein Glück lieber hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen versuchen. Nach allem, was man so hört, wohnt dort ein liebreizendes Mädchen mit unendlich vielen Freunden. Ich bin verzweifelt. Willst du mich jetzt ernsthaft hier sitzen lassen? Interessierst du dich nur für dein eigenes Glück? Wenn du ein Mädchen in Not abweist, gehörst du nicht zu den Guten. Er zuckt mit den Achseln. Du redest einfach zu viel, sagt er. Ach ja, richte der Hexe meinen Dank aus für den Reiseproviant. Mit diesen Worten zeigt er mir den Apfel, den er die ganze Zeit in der Hand gehalten hat, und beißt herzhaft hinein. Autsch, sagt mein schwarzer Fuchs. Er spricht aus, was der Prinz nicht mehr sagen kann. Denn von einer Sekunde auf die andere verwandelt er sich in eine Kröte, die jämmerlich quakt. Der Anblick der Kröte, wie sie irritiert außer Sichtweite hüpft, geht mir für den Rest des Tages nicht mehr aus dem Sinn. Als die Hexe am Abend nach Hause kommt, erwähnt sie den Vorfall mit keinem Wort. Sie und ihre Söhne reden sowieso nicht viel, es sei denn, sie streiten sich. In der Nacht liege ich wach und am nächsten Morgen fällt es mir schwer, mich auf meine Arbeit zu konzentrieren. Das Schicksal des Prinzen hat mich aufgerüttelt. Er brach auf, genauso wie ich, um etwas zu bewirken. Und was ist jetzt aus uns geworden? Genug vom immer gleichen Trott, tönt es aus dem Zauberspiegel an der Wand. Hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist alles viel besser als hier. Du kannst mit den Zwergen ins Bergwerk gehen und nach Schätzen graben. Das ist lustig und macht Spaß. Womöglich ergeht es dir wie Hans im Glück. Er fand einen Goldklumpen, der war so groß wie sein Kopf. Heute hat Hans viele Freunde und ein schickes Haus und alle lieben ihn. Dieser Spiegel treibt mich in den Wahnsinn. Du, Fuchs, frage ich, bist du womöglich auch ein verwunschener Prinz, der zur falschen Zeit in den falschen Apfel gebissen hat? Nein, ich bin einfach nur ein Fuchs. Aber warum erzählst du mir nie, wo du herkommst? Wie bist du in diesem Turm gelandet? Warum bleiben wir alle irgendwann stecken, anstatt um das zu kämpfen, was wir ursprünglich einmal erreichen wollten? Der Fuchs schweigt. Der Spiegel an der Wand ist dafür umso gesprächiger. Bist du traurig, Liebes? Fühl dich ganz kräftig gedrückt. Mir reicht es. Ohne nachzudenken, reiße ich den Spiegel von der Wand und werfe ihn aus dem Fenster. Spinnst du jetzt total? Fragt der Fuchs. Der Spiegel fliegt. In hohem Bogen segelt er in Richtung Erde. Und als er mit ungeheurer Wucht dort unten aufschlägt, zerbricht er in tausend Scherben. Das war's. Das war der Fluch. Ich spüre, wie die Ketten von meinem Herzen rutschen und sich in Luft auflösen. Er hat mich die ganze Zeit gelähmt. Er hat mir mein Gefängnis versüßt, sodass ich nie ernsthaft versucht habe zu fliehen. Er war wie der Zauberspiegel meiner Stiefmutter. Dieser Spiegel war nie mein Freund. Auf eine Weise, die ich kaum begreife, hat mich dieser Spiegel verhext und blind gemacht. Wie blind wird mir klar, als ich am Boden, den ich schon hunderte Male geschrubbt habe, einen Ring entdecke. Ich ziehe daran und schon öffnet sich eine Luke, hinter der eine verborgene Treppe zum Vorschein kommt. Der Fuchs und ich rennen die Stufen hinab, so lange im Kreis herum, bis uns ganz schwindelig ist. Am Ende gelangen wir durch eine Tür ins Freie. Was ist mit der Hexe? Fragt der Fuchs ängstlich. Sie wird uns verwandeln, wenn sie uns erwischt. Ich weiß keine Antwort auf diese Frage, doch das ist auch überflüssig, weil uns die Hexe und ihre sieben Söhne gar nicht begegnen. Stattdessen spaziert eine Magd über die Wiese unter den Obstbäumen und sieben kräftige Ferkel springen fröhlich hinter ihr her. Wir durchqueren den gesamten Garten, bis wir auf eine Landstraße treffen. Gegenüber steht der ebenfalls erlöste Prinz an einer Haltestelle und wartet auf die Postkutsche. Es ist der Sieben-Berge-Express, wie dem Schild zu entnehmen ist. Hey, ruft er uns zu, wollt ihr mitkommen? Nein, antworte ich. Ich muss zurück in mein Königreich und den Spiegel meiner Stiefmutter zerstören. Und was macht ihr danach? Den Kerl suchen, der die Zauberspiegel erfunden hat. Und dann? Bauen wir bessere Spiegel, ruft der Fuchs. Seltsam, denke ich, als mein Fuchs und ich kurz darauf die Landstraße entlang wandern. Obwohl ich keinen Prinzen, kein fantastisches Haus und keine 1000 Freunde habe, bin ich so glücklich wie noch nie. Und so frage ich mich, ist dieser mysteriöse Ort, den wir hinter den 7 Bergen nennen, womöglich überall? Existiert er genau dort, wo wir gerade stehen oder gehen und begreifen, dass das Märchen unseres Lebens längst begonnen hat? Ja, ich glaube, so ist es. Denn wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir. Und zwar noch heute.